Das Jahr 2013 war für uns ein gutes Jahr, jedenfalls wenn man von da ausgeht, was uns an Mitteln anvertraut worden ist, damit wir es den Partnern geben, damit die Partner es für ihre Arbeit einsetzen können. Wir haben im vergangenen Jahr weltweit 598 neue Projekte von Partnern bewilligt, im Umfang von 197 Millionen Euro insgesamt. 197 Millionen Euro für neue Projekte. Insgesamt flossen über 223 Millionen Euro in unsere weltweite Partnerarbeit. Sie finden die Übersicht hier in unserem Jahresbericht auf den Seiten 11 und 12. Diese Arbeit haben die Spenderinnen und Spender, aber auch die Kirchgemeinden und Gemeindeglieder durch ihre Kollekten nicht nur verlässlich unterstützt, sondern wir sind ausgesprochen froh, sagen zu können, dass wir einen Aufwuchs haben um 600.000 Euro an Spenden und Kollekten. Das freut uns natürlich, denn darin kommt Vertrauen zum Ausdruck. Insgesamt haben wir knapp 56 Millionen Euro an Spenden und Kollekten erhalten und dazu kommen nochmal ungefähr 2,4 Millionen Euro an Erbschaften und Nachlässen und Bußgeldern. Dafür möchten wir allen ganz herzlich danken, die uns dieses Geld anvertraut hat. Danken tun wir natürlich auch den evangelischen Kirchen in Deutschland, die uns insgesamt mit 65 Millionen Euro unterstützt haben. Diese hohen Mittel von einerseits Landeskirchen, andererseits Gemeinden und Einzelspenden sind die Voraussetzung dafür, dass wir auch staatliche Mittel in dieser Höhe anvertraut bekommen. Insgesamt haben wir 2013 knapp 126 Millionen Euro anvertraut bekommen, 122 Millionen davon vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Diese Mittel haben wir über unser riesiges Netzwerk kirchlicher und zivilgesellschaftlicher Organisationen, Partner direkt in die Arbeit gegen Hunger, gegen Armut, für Frieden, gegen Rechtlosigkeit einfließen lassen. Die Gesamteinnahmen für Brot für die Welt lagen 2013 bei über 263 Millionen Euro. Ich darf wohl sagen, dass wir damit in der ersten Liga der Hilfsorganisation ganz oben kicken. Sie finden die Zahlen dazu auf Seite 55 und 59 im Jahresbericht. Da es für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer immer besonders wichtig ist, zu erfahren, wie viel fließt denn jetzt eigentlich in die Projekte und wie viel habt ihr denn eigentlich an Verwaltungsausgaben und Werbekosten, freue ich mich, Ihnen sagen zu können, dass 94,7% der Mittel, die uns im vergangenen Jahr anvertraut wurden, für die Projektarbeit ausgegeben und eingesetzt wurden. Für die Werbung, die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltungsaufgaben zusammen nur 5,3%. Das ist spitzenmäßig wenig. Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen, das das DZI-Spendensiegel vergibt, hält ja Ausgaben für Verwaltung, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für bis zu 30% für zulässig. Also da kann man sagen, 5,3 ist dann wirklich sehr wenig. Haben wir unsere Mittel aber auch wirkungsvoll eingesetzt? Wir wollen ja mit unserer Arbeit Organisationen der Zivilgesellschaft und der Kirchen in armen Ländern stark machen, damit sie mit der Bevölkerung Wege aus der Armut und aus dem Hunger finden und damit sie für deren Rechte, für Gerechtigkeit und für Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eintreten. Dazu haben wir eine sehr große Palette an ineinandergreifenden Fördermöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten, je nachdem, was die Partnerorganisationen dann akut brauchen und wie in welcher Kombination sie es brauchen. Das reicht einerseits von der finanziellen Förderung von Entwicklungsprojekten über Fachberatung und Austausch, Weiterbildungsmöglichkeiten für die Mitarbeitenden der Partnerorganisationen über Stipendien etc. Dazu gehört auch die gemeinsame Lobbyarbeit mit den Partnern in ihrem jeweiligen Land, aber auch auf internationaler Ebene und in der EU sowie bei uns, in solchen Fragen, die für die Entwicklungserfolge unverzichtbar sind. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich alle einzelnen Maßnahmen und Fördermöglichkeiten aufzählen würde. Aber es sei doch hier auch noch erwähnt, dass wir darüber hinaus bei uns im eigenen Land die entwicklungspolitische Bildungsarbeit fördern. Und hier rede ich nicht von der eigenen entwicklungspolitischen Bildungsarbeit, die wir natürlich auch machen, sondern die Arbeit unzähliger Netzwerke, Kampagnen, gemeindlicher, kommunaler oder sonstiger Arbeitskreise, Gruppen und Initiativen wird von uns mitgefördert und erhält ihre Finanzen aus unserem Haus. Warum tun wir das? Wir tun das, weil die Entwicklungschancen armer Länder und weltweite Gerechtigkeit auch an dem hängt, was wir hier in Deutschland tun oder lassen, als Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch als Regierung. Und das muss uns bewusst sein, dass immer noch jeder achte Mensch hungert. Das hat ja weltweit hungert, hat ja nicht nur mit der Frage zu tun, ob Entwicklung wirkungsvoll ist und ob sie die richtige ist und ob sie genug ist, sondern es hat mindestens genauso viel damit zu tun, dass wir mit unserem Nahrungsmittelkonsum, unserer Agrar- und Handelspolitik, unserer Umwelt- und Klimapolitik nicht die Entwicklungschancen der armen Bevölkerungsgruppen und Länder untergraben. Lassen Sie mich das an einem Beispiel verdeutlichen. Wir sagen, das Ende des Hungers ist keine Utopie. Und wir sehen mit der FAO und vielen unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft den Schlüssel zur Bekämpfung des Hungers weltweit. Wir unterstützen deswegen in zahlreichen Projekten weltweit die ländliche Bevölkerung dabei, mit umweltfreundlichen und standortgerechten Methoden deutlich bessere und nachhaltige Erträge zu erzielen und diese dann auch nach Möglichkeit zu vermarkten. Was muss passieren, damit die Rechnung für die kleinbäuerlichen Landwirte aufgeht? Kleinbäuerliche Betriebe brauchen zum Ersten vor allen Dingen Land, Wasser, standortgerechtes Saatgut und Kredite, also Produktionsmöglichkeiten. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern bedarf häufig umfangreicher Lobbyarbeiten, Lobbybemühungen gegenüber Regierungen, die das Land vor allem als Ressource für Deviseneinnahmen sehen und unter Umständen den kleinen Bauern sozusagen unter den Füßen wegverkaufen, weil sie das Land nicht als Quelle für Ernährung ihrer Bevölkerung länger betrachten. Zweitens, kleinbäuerliche Betriebe brauchen Zugang zu Märkten. Sie müssen die Chance haben, ihre Produkte zu lagern und angemessen zu Preisen, die ihnen ein gutes Einkommen sichern, auch zu verkaufen. Frauen müssen besonders dringend mehr Landrechte erhalten, da sie ja diejenigen sind bekanntlich, die die Felder bewirtschaften und auch für die Versorgung der Familien zuständig sind. Und in Krisen- und Konfliktgebieten muss dafür gesorgt werden, dass Flüchtende schnell wieder auf ihre Felder zurückkehren können, damit die Felder bestellt werden, beziehungsweise damit sie ernten können, was sie gesät haben. Auch dafür machen wir uns stark, für alle diese Möglichkeiten. Um ein kleines Beispiel zu nennen, der Südsudan wird definitiv auf eine sehr große Hungerkatastrophe zusteuern, weil die Menschen seit über 6 Monaten auf der Flucht sind und in dieser Zeit ihre Saat nicht rechtzeitig einbringen konnten. Und der Regen, der dann fallen wird, wird auf Äcker fallen, die unbestellt sind, und es wird keine Saat aufgehen. Drittens, wir müssen die wachsende Macht der Agrarkonzerne und der Nahrungsmittelindustrie im Auge behalten. Diese Industrien wissen ihre Interessen sehr gut durchzusetzen und investieren sehr viel in die politische Lobbyarbeit. Und da können kleinbäuerliche Betriebe weltweit sehr schnell ins Hintertreffen geraten. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Die Agroindustrie trägt nicht die Schuld am Hunger der Welt, aber die industrielle Landwirtschaft, getragen von den Bedarfen des reichen Nordens, birgt viele Risiken für eine nachhaltige Ernährungssicherung im Süden und untergräbt viele solche Bemühungen um nachhaltige Ernährungssicherung. Ich möchte das am Beispiel der aktuellen Verhandlungen zum Freihandelsabkommen zwischen EU und USA darstellen und komme Ihnen, keine Sorge, aber nicht mit dem traurig berühmten Chlorhühnchen. Dieses traurig berühmte Chlorhühnchen mag höchstens sinnbildlich stehen für eine bestimmte Form der agroindustriellen Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion und Weiterverarbeitung. Damit ist die Frage gestellt, und um die geht es, welche Landwirtschaft eigentlich die Ernährung der Menschheit sicherstellen kann und auch soll. Denn darum geht es tatsächlich bei diesem TTIP-Abkommen und keineswegs nur, wie man denken möchte, um europäisch-amerikanische Angelegenheiten. Die Industrie, die Agroindustrie und die Industrie insgesamt verspricht sich vom Abkommen von TTIP einen goldenen Standard. Dieses Abkommen soll dann maßgebliches Vorbild sein für alle in Zukunft abzuschließenden Handelsabkommen, zwischen wem auch immer, auch mit Ländern des Südens, und auch sollen von ihm Maßnahmen ausgehen, die den Handel regeln mit Drittländern. Was würden diese Bestimmungen etwa bedeuten für die Nahrungsmittelproduktion im Süden? Ich nenne Ihnen ein Beispiel aus Brasilien. Die Regierung in Brasilien hat zwei Armutsprobleme zu lösen. Das ist einmal, sie muss die Einkommen der kleinbäuerlichen Landwirtschaftsfamilien stabilisieren, die unter der einseitigen Förderung der internationalen Großlandwirtschaft leiden und auch unter Billigimporten. Und sie muss die vielen Mangel- und Fehl- oder unterernährten Kinder satt machen. Die brasilianische Regierung hat das in vielen Regionen gelöst mit dem staatlichen Schulspeisungsprogramm PNAE. Das Schulspeisungsprogramm nützt die regionale Produktion und sichert so den kleinbäuerlichen Betrieben in der jeweiligen Kommune Absatz. Die garantierte Abnahme von mindestens 30% der kleinbäuerlichen Produktion durch öffentliche Kantinen und öffentliche Einrichtungen wie Kindergärten oder Schulen ist eine wesentliche Stütze der Bekämpfung der Armut in ländlichen Regionen und eine wesentliche Stütze der Sicherstellung der Ernährung der eigenen Bevölkerung. Mit dem geplanten TTIP-Abkommen regeln aber, wie gesagt, USA und EU ja nicht nur den Handel untereinander, sondern indirekt auch ihren jeweiligen Handel mit Drittstaaten. Sie könnten in Zukunft verstärkt Druck auch auf Staaten außerhalb des Abkommens ausüben, ihren Schutz und ihre Förderung für die eigenen Märkte aufzugeben. Dass das tatsächlich eine stille Absicht zumindest der USA ist, zeigt ein zum Jahresende öffentlich gewordenes, bis dahin geheimes Papier des US-Kongresses, das vorsieht, dass durch das Freihandelsabkommen großen Nahrungsmittelkonzernen und dem Agrobusiness ermöglicht wird, auch in bisher geschützte kleine lokale Märkte einzudringen. Durch einen sogenannten Sonderausschuss lokaler Handelshemmnisse wollen die EU und die USA künftig neben den nationalen sogar dann also auch kommunale und regionale Anstrengungen zur Unterstützung der bäuerlichen Landwirtschaft mit massivem Druck auf die Regierung von Drittstaaten abbauen oder verhindern. Die Unterstützung öffentlicher Kantinen, wenn sie denn einseitig bevorzugt regionale Produktion bisher oder den Einkauf regionaler Nahrungsmittel, Praxis würde dann als eine illegale, handelsverzerrende Maßnahme gelten, die gegen die Interessen des sogenannten fairen, freien Handels verstößen, also genauer die gegen Interessen der globalen Lebensmittelketten und Nahrungskonzerne gerichtet wäre, wogegen diese dann auch klagen könnten. Die Realisierung solcher Absichten würde bedeuten, dass kleinbäuerliche Betriebe weltweit, eben zum Beispiel auch in Brasilien, ihre Abnahmegarantien durch Kommunen verlieren und zum Aufgeben gezwungen werden. Sie würden das Heer der Land- und der Arbeitslosen dann vergrößern und ihr Land wäre dann sozusagen frei und könnte von einem Großbetrieb übernommen werden, der für den Export wirtschaftet. Insofern also ein doppelter Gewinn unter Umständen für internationale Lebensmittelkonzerne, der die Nahrungsmittel für die Schulkinder müssten dann künftig auf dem freien Markt gekauft werden. Und da sind internationale Lebensmittelkonzerne aufgrund ihrer Massenproduktion und des massenweisen Handels meistens mit den Preisen besser dabei. Und es ist eine Niederlage für die nationale und kommunale Armutsbekämpfung durch Stabilisierung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Die zu stabilisieren wäre eine der wesentlichen Maßnahmen der weltweiten Hungerbekämpfung. So sieht es auch die FAO, die Welternährungsorganisation. Aber in diesem Falle würde genau das Gegenteil passieren. Sie würde destabilisieren. Und es würde bedeuten, eine Entmachtung der kommunalen und regionalen Entscheidungsträger weltweit. Interessanterweise würde es dann auch Kommunen in den USA treffen, die ähnliche Maßnahmen beschlossen haben. Und schließlich wäre es auch eine Niederlage für die nachhaltige und ökologische Nahrungsmittelproduktion, weil sie Staaten, Kommunen, Regionalparlamenten und Behörden verbieten würde, hier in irgendeiner Form subventionierend tätig zu werden. Wir als Brot für die Welt unterstützen Partnerorganisationen, hatte ich bereits gesagt, die Kleinbauernvereinigungen durch Beratung und Fortbildung schulen, nachhaltig und ökologisch zu produzieren. Warum tun wir das? Weil wir auf diese Weise dem Klimawandel mit standortgerechten Anbaumethoden und dem sparsamen Einsatz von Wasser eher standhalten können, beziehungsweise die Bauern, und weil auf dieser Weise der fortschreitenden Bodenerosion und Bodenvergiftung entgegengewirkt wird, die auch ein nicht unwesentlicher Bestandteil von Hungerursachen darstellt, weil immer mehr Böden unfruchtbar werden weltweit. Diese Musterprogramme zur Durchsetzung des Rechts auf Nahrung könnten durch TTIP durchaus gefährdet werden. Wir machen uns selber zurzeit stark für eine Ausweitung solcher kommunalen Modelle der Schulspeisung, wie wir sie in Brasilien haben, und setzen uns dafür ein, dass es auch in anderen Regionen Schule macht, zum Beispiel auch in Afrika. Wir sind auch mit dem BMZ darüber im Gespräch, im Rahmen der neuen Innovationszentren, die das BMZ fördern will, solche Ideen zu unterstützen, umzusetzen. Dann könnte aber TTIP, wenn dem nicht entgegengewirkt wird, genau diese lokalen Initiativen für die regionale Versorgung künftig verhindern. Deswegen muss aus unserer Sicht die Bundesregierung dafür sorgen und in der EU darauf hinwirken, dass entwicklungspolitische und menschenrechtliche Bemühungen von Bundesregierung und EU nicht durch TTIP und seine Zusatzbestimmungen unterlaufen werden. Ein entwicklungspolitischer Check von TTIP nebst bekannten Nebenbestimmungen ist also dringend erforderlich. Und dabei sollte aus unserer Sicht nicht nur das Recht auf Nahrung, sondern die Menschenrechte insgesamt als Kriterium zugrunde gelegt werden. Die Bundesregierung sollte die EU im Kontext von TTIP dabei an ihre im EU-Vertrag eingegangene Selbstverpflichtung erinnern, die universellen und unteilbaren Menschenrechte auch in ihrer auswärtigen Politik zu achten und zu fördern. Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte bestätigen darüber hinaus die Verpflichtung von Staaten, die Bevölkerung vor Menschenrechtsverstößen durch Unternehmen zu schützen, sowie die Verantwortung der Unternehmen selbst, die Menschenrechte zu achten. Für die europäische Handelspolitik folgt daraus, dass die EU bei allen Handels- und Investitionsabkommen regelmäßig unabhängige menschenrechtliche Folgeabschätzungen vornehmen muss. Aufgrund möglicher negativer Auswirkungen von TTIP auf Entwicklungs- und Schwellenländer ist die EU verpflichtet, bei menschenrechtlichen Folgeabschätzungen auch Drittstaaten mit einzubeziehen. Aus unserer Sicht sollten darum alle zukünftigen internationalen Handelsabkommen eine Menschenrechtsklausel enthalten, die ermöglichen muss, dass Vertragsbestimmungen ausgesetzt oder geändert werden, die die Menschenrechte gefährden. Außerdem muss in solchen Abkommen ein unabhängiger, transparenter Beschwerdemechanismus eingeführt werden für den Fall, dass Handelsbestimmungen zu Menschenrechtsverletzungen in Drittstaaten führen. Aber zuallererst braucht es einmal volle Transparenz über die bisher geplanten Entwürfe dieses Abkommens, inklusive aller geplanten Nebenabkommen. Wir halten es für unabdingbar, dass alle Informationen auf den Tischen der Parlamente und der Öffentlichkeit liegen und dass die Folgen unter anderem für die Menschenrechte und für die Armutsbekämpfung eingeschätzt und in einem partizipativen Diskussionsprozess auch mit der Zivilgesellschaft abgewogen sind, bevor weiterverhandelt wird. So viel zu TTIP. Eine Welt ohne Hunger ist keine Utopie. Das ist unsere feste Überzeugung. Dafür setzen wir uns gemeinsam mit anderen ein. Und um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir eine international abgestimmte, faire Agrar- und Handelspolitik, in der auch die Länder des globalen Südens eine Stimme haben. Wir wollen dazu beitragen, diesen Ländern eine Stimme zu geben und sprechen uns deshalb insgesamt für multilaterale Verhandlungen mit möglichst breiter Beteiligung auch der real betroffenen Länder des Südens aus. Vielen Dank.